Und dann kam ein bisschen später eine Anfrage, ja, wir machen hier eine Fan-Convention in Berlin.
Eine Fan-Convention?
Für Fans der Serie Walking Dead.
Nein, oh Gott.
Und das ist ein Franchise aus dem Ausland und die bestehen darauf, dass das alles barrierefrei ist. Wir haben schon Gebärdensprachdolmetscher, aber die sagen, es muss auch live untertitelt werden. Mhm. Und dann habe ich wieder meine liebe Kollegin Daniela angerufen und gesagt, können wir hier The Walking Dead? Und sie so, was? Was ist das für eine Serie?
Ach du meine Güte.
Ja, und dann haben wir mal einen Serienmarathon gemacht und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben diese Fan-Convention live untertitelt von Englisch nach Deutsch.
Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club, wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt.
Und wir haben schon wieder eine neue Folge am Start. Das ist so spannend, das geht zack auf zack hier. Wir haben heute eine spezielle Folge, denn wir machen heute Untertitel. Das klingt total schräg, aber es ist gar nicht so schräg, denn ich stelle euch heute eine Frau vor, die hat einen wirklich speziellen Beruf. Den kannte ich so vorher noch nicht und ich glaube, viele von euch kennen den auch nicht. Und es hat mit Untertiteln zu tun, wobei das nicht ganz korrekt ist. Und deshalb würde ich direkt einsteigen und sagen, hallo Anja, schön, dass wir heute sprechen können und dass du uns so ein bisschen über deinen Beruf erzählst, denn der ist wirklich, ja, was Besonderes. Stell dich doch gerne kurz vor, hallo erstmal überhaupt.
Ja, hallo Chantal, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Mein Name ist Anja Rau und ich bin tatsächlich nicht Untertitlerin, das ist ein ganz eigener, ganz anderer Beruf. Hm. Ich bin Schriftdolmetscherin.
Verrückt.
Ja, nicht so, aber selten. Wir sind ungefähr, ich sag mal, 170 bis 200 Leute im Moment. Und was wir machen ist, wir schreiben alles, was gesprochen wird, mit, damit Menschen, die eine Hörbeeinträchtigung haben, an der Kommunikation teilnehmen können. Und wenn ich jetzt sage, wir schreiben alles mit, dann schreiben wir wirklich alles mit, was gesprochen wird.
Auch Öms und...
Wenn das so gewünscht ist, schreiben wir auch Öms mit und schreiben... Alles mit, wo Leute sich wiederholen, wo Leute nochmal neu ansetzen, wo Leute, wenn sie reden und einen Nebensatz und noch einen Nebensatz und dann abgelenkt werden und dann nicht mehr wissen, wo sie vorne angefangen haben, Komma, dann schreiben wir auch das so mit. Denn es gibt tatsächlich Kunden, die sich das genauso wünschen, die sich auch wünschen, wenn das Handy klingelt, dass wir das schreiben. Hm. Es kann ja sein, dass dann darauf reagiert wird in der Folge. Natürlich. Oder wenn draußen ein LKW vorbeifährt und dann schreibst du das nicht mit und dann bezieht sich danach jemand drauf und sagt, oh Mann, das ist so wahnsinnig laut, hier mach doch mal das Fenster zu. Und die Person, für die du alles verschriftlichst, die sagt dann so, was war denn? Hm. Das ist aber noch der einfachere Teil, weil wir haben ja auch so Sachen wie Ironie.
Oh, das ist schwierig. Das verstehen ja die meisten Leute schon so nicht.
Das weißt du auch selber meistens nicht, ob du es verstanden hast. Dann kannst du aber in den Text schreiben, in Klammern, ironisch, Fragezeichen. Mhm. Dann ist da zumindest ein Hinweis da drauf. Okay. Oder ne, wenn jemand jemanden ermahnt und nimmt aber keine harten Worte, aber es ist in der Stimme drin, dann kann man mal schreiben, ärgerlich. Oder wenn jemand... nur kommt und sagt, na, wie geht's heute? Kann er ja auch sagen, na, wie geht's heute? Oder, na, wie geht's heute? Mhm. Und dann kann man auch diesen Tonfall mit dazu schreiben. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil irgendwann wird sehr viel Text, wenn ich alles aus der Atmosphäre dazu schreiben will, wird's einfach wahnsinnig viel.
Ja.
Und ich muss ja parallel noch das zu Papier beziehungsweise auf den Bildschirm bringen, was die Leute tatsächlich aussagen.
Das ist ein komplexer Beruf. Ich habe noch nie von einem Schriftdolmetschen gehört. Das ist so komplex und eigentlich ja auch eine wunderschöne Arbeit. Denn für Menschen, die da Schwierigkeiten haben oder beeinträchtigt sind, ist das natürlich einfach ein ganz, ganz großer Vorteil, dass sie daran teilhaben können. Das ist ja ein Teil dieses Teilhabens an der Gesellschaft. Und ich stelle mir das sehr schwierig vor, gerade mit diesen Intentionen. Ich meine, ich weiß das von meiner Arbeit. Dann sagst du mal einen Satz, meinst das aber dann ganz anders und derjenige, zum Beispiel auch bei WhatsApp oder so, wenn du was schreibst, du schreibst was und denkst so, wie hat er das denn jetzt gemeint? Also das könnte jetzt flapsig sein oder nett, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor in deinem Beruf.
Ja, wobei der Tonfall, also es ist tatsächlich einfacher, wenn du den Tonfall mit dabei hast und den hören und verarbeiten kannst, als wenn du aus WhatsApp, da siehst du halt nur den Text und du weißt nicht, wie es gesprochen ist. Du weißt nicht, wie jemand dazu geguckt hat. Ich habe mir im Vorfeld tatsächlich nochmal so deine Podcasts ein bisschen angeschaut und habe in die vorletzte Folge war es, glaube ich, wo du das Recap hast. Da habe ich erstmal nur das Transkript gelesen.
Ja.
Und da kommt so eine Stelle, da steht irgendwie, also da sprichst du darüber, na, kommt das Gespräch überhaupt in Gang, ist man sich überhaupt sympathisch? Und ich glaube, da steht dann im Text sowas wie, und das kann ich wohl so sagen, ist ganz wichtig. Da habe ich dreimal drüber gelesen, habe gedacht so, was? Und dann habe ich mir das angehört und dann hast du gesagt, und das kann ich wohl so sagen, ist ganz wichtig. Und das ist voll der Unterschied, dass man deine Stimme gehört hat, dass man die Betonung gehört hat. Und wenn ich das jetzt live geschriftdolmetscht hätte, hätte ich an der Stelle zum Beispiel das in Großbuchstaben geschrieben, dass klar ist, da ist eine Betonung drauf. Oder ich hätte einfach geschrieben, und das ist ganz wichtig, Gedankenstrich kann ich wohl so sagen. Gedankenstrich kann ich wohl so sagen, ist ganz wichtig oder genau das, kann ich wohl so sagen, ist ganz wichtig. Und das sind dann so Tricks und Kniffe, wie man Sachen nochmal reinholen kann.
Ja.
Also auch oft, Dolmetschen ist immer so ein bisschen verzögert. Also mein Hauptziel ist natürlich, dass jemand, der mit dem Hören allein nicht zurechtkommt, ganz normal an der Unterhaltung teilnehmen kann, auch Fragen stellen kann, direkt antworten kann, wie alle anderen Gesprächsteilnehmer auch. Ein bisschen Verzögerung ist immer da und die kann man zum Beispiel nutzen, um zu warten, bis im Deutschen endlich mal das Verb gekommen ist und dann vielleicht zwei Hauptsätze zu bauen als so ein Satzanfang, dann endlos lange Umwege und dann hinten noch ein Verb.
Ja, Schachtelsätze sind gemein.
Schachtelsätze sind ganz fies, aber manchmal bleibt einem auch nichts anderes übrig, als wirklich stumpf jedes Wort zu schreiben, das man hört und zu hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Das ist dann nicht so das Dolmetschen, was ich mir gern wünsche, wo ich dann sage, ah ja, jetzt habe ich auch gut gearbeitet, aber je nachdem.
Je nachdem, was für ein Gesprächspartner, sondern je nachdem, was du für jemanden gegenüber hast, zu dem du dolmetschen sollst, sagt man das? Zu dem du dolmetschen sollst? Oder also
Für den. Also für den. Wenn wir jetzt ganz akademisch werden, dann sind das die Adressatinnen und Adressaten, also die angesprochen werden. Aber ich dolmetsche ja nicht nur in Gesprächssituationen. Also ich gehe zum Beispiel mit zum Arzt. Dann ist es
das fand ich spannend bei unserem Vorgespräch, dass du mir das auch gesagt hast, dass du auch mit denen in alltägliche Situationen gehst, mit den Menschen, die dich brauchen, zum Beispiel zum Arzt.
Genau, und das ist auch das, was unsere Arbeit vom Untertiteln unterscheidet. Ne? Der Untertitel ist an irgendein fertiges Video oder an eine Fernsehsendung gebunden. Und wir sind wirklich überall da,
live,
wo wir gebraucht werden, live. Darum sitzen wir zwar jetzt auch nicht in meinem Büro oder in meinem kleinen Laden in der Siegener Oberstadt oder so. Ich habe natürlich einen Schreibtisch, weil ich zum Teil auch online arbeite in Zuschaltung. Aber was man im Podcast jetzt natürlich nicht sehen kann, hier neben uns steht auch mein Koffer und meine gesamte Ausrüstung. Und eigentlich bin ich immer auf Achse und bin da, wo ich gebraucht werde. Also Arzt, Amt, Arzt und Krankenhaus natürlich. Das wird seit einiger Zeit auch finanziert und das, glaube ich, ist extrem hilfreich.
Sogar ich kriege das ja manchmal nicht auf die Kette, wenn ein Arzt mit mir spricht, dann spricht er leise, dann spricht er undeutlich, dann spricht er Wörter, die ich nicht verstehe. Schwierig.
Ja, und da kann man natürlich, das muss man natürlich mit den Leuten, für die man arbeitet, vorher absprechen. Ich kann als Dolmetscherin nicht einfach so reinpreschen und die Unterhaltung an mich reißen. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Rolle. Und das ist auch extrem unhöflich, weil Leute, die eine Hörbeeinträchtigung haben, ich kann es ja nicht sagen, ich spreche jetzt immer über Leute, die eine Erfahrung haben, die ich nicht teile. Und aber alle, mit denen ich rede, erzählen mir, dass sie ganz oft die Erfahrung haben, dass Leute über sie für sie reden.
Okay.
Und ich erlebe das leider auch, was ich auch in Einsätzen immer ganz schlimm finde, dass die Gesprächspartner mit mir reden.
Und
die
nicht
kapieren
mehr mit dem,
dann, dass ich, manche meinen, ich wäre die Assistenz, die fragen mich dann nach den Unterlagen, die fragen mich nach den Beschwerden der Person, mit der ich komme, die sagen mir, sie können ihr jetzt sagen, dass sie sich frei machen kann. Und ich mache dann immer so kleines Schlosszeichen am Mund. Oder sage kurz, ich bin nur die Dolmetscherin, sie können mit der Person direkt reden. Jetzt muss ich mal meine Schleife wieder zukriegen.
Ja.
Ja, also beim Arzt kann man natürlich, wenn man es vorher abgesprochen hat, dass man klärt, kann ich ein bisschen in das Gespräch eingreifen, zum Beispiel bei den ganzen Fachbegriffen, hebe ich dann mal die Hand und sage, können Sie das nochmal buchstabiert sprechen, damit ich es richtig schreibe?
Mhm.
Oder ich wedel so ein bisschen in der Hand und sage so, Moment, die Person muss erst noch fertig lesen. Ja, solche Sachen. Oder ich sage auch einfach mal, Entschuldigung, das war mir zu schnell oder das war mir zu leise.
Das
und,
geht,
und
ja.
Und zieh das dann auf mich. Es kommt drauf an, es gibt Leute, die mögen das nicht. Es gibt Leute, die möchten, dass man als Dolmetscher möglichst unauffällig außerhalb von dem Geschehen sitzt.
Mhm.
Und es gibt Leute, die möchten, dass man ein bisschen, wie hat mal jemand gesagt, emanzipierter Dolmetscher ist.
Ach du meine
und
Güte. Okay, das fasse ich gerade sehr negativ auf.
Okay, warum?
Das klingt irgendwie, ja, ich finde, das klingt negativ, als ob man seine Arbeit nicht richtig machen würde. Aber das ist, glaube ich, mein Empfinden gerade noch.
Ja, das ist so ein, also diese Rolle vom Dolmetschen für Menschen mit Hörschädigung kommt ganz ursprünglich aus so einer Helfergeschichte, also aus so einem, ich mache das für dich, ich regel das für dich.
Ja.
Dann ist irgendwann ein paar Leuten klar geworden, dass das gar nicht so gut ankommt, dass das auch ein bisschen unhöflich ist, sich da so reinzudrängen. Und dann gab es eine Zeit lang, wurde das auch so unterrichtet, dass die Dolmetscher und Dolmetscherinnen also wirklich wegstehen und überhaupt nur wie so ein Katalysator sind, wo das so eine Röhre, da läuft das halt durch, kommt durch die Ohren rein, geht durch die Hände irgendwie wieder raus, fertig. Und das wurde auch sehr stark verfochten und ich glaube, dieser Begriff emanzipierte Schriftdolmetscher heißt, dass man sich von diesem Zwang frei macht und auch mal einfach ein bisschen schaut, wie ist eigentlich die Situation und mit der Person in Kontakt geht, für die man schreibt und nicht einfach nur sagt, ich komme, schreib was und gehe wieder raus.
Okay, so meinst du das, ja.
Genau, und dass man sich da ein bisschen mehr traut und ein bisschen mehr macht, als einfach nur Text produzieren.
Okay, ich hatte gerade ein völlig falsches Bild im Kopf. Ich dachte echt, dass es negativ gemeint wäre. Aber jetzt, wo du es erklärst, ist es natürlich sinnig. Und ich denke mir, was habe ich vorher gedacht? Aber ja, doch, es macht Sinn, wenn du das jetzt so erklärst, ja.
Genau, aber es muss halt immer abgestimmt sein. Und ja, und wir haben halt auch Situationen, da geht das nicht so. Also wenn man zum Beispiel, also Gericht ist immer eine ganz schwierige Geschichte, weil so eine Gerichtsverhandlung läuft nach einem sehr strakten Fahrplan. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, man wird so vorne auf eine Schiene gesetzt und hinten wieder rausgeschoben. Da sind die Eingriffsmöglichkeiten nicht so gut, auch wenn man zum Beispiel geht zu einem Mitarbeitergespräch. Das ist immer eine ziemlich sensible Sache, weil viele Mitarbeitergespräche sind ja nicht ganz so angenehm.
Nee.
Oder werden zumindest als nicht angenehm wahrgenommen und dann da noch jemanden zu haben, der da irgendwie reinfuschtelt, ja, da muss man dann sehr, sehr vorsichtig zum Teil sein.
Ja.
Wobei, also in meiner Ausbildung habe ich noch viel gehört, so vor 10 Jahren war das, von Situationen gerade im beruflichen Umfeld, wo die Schriftdolmetscher sehr skeptisch angesehen wurden und wo man dann auch lange diskutieren musste, dass man überhaupt mit rein darf. Das habe ich persönlich einmal erlebt, in einem Kontext, dass jemand gesagt hat, oh, ich möchte das eigentlich nicht, dass hier jemand sitzt. Ansonsten erlebe ich zum Glück immer nur, dass dann alle Beteiligten sagen, ah ja, okay, prima, cool, dann ist die Unterhaltung ja jetzt auch einfacher und setzen sie sich, nehmen sie einen Keks.
Immerhin, ist doch schön. Es ist halt nochmal etwas anderes, als wenn jemand einen Gebärdensprachler braucht, ja. Mhm. Das ist das ja nicht. Also die Leute, mit denen du arbeitest, die Menschen, die haben ja, also die verstehen ja schon ein bisschen was. Je nachdem, welchen Schweregrad da vorhanden ist, verstehen sie ja schon Teile, aber eben nicht alles. Und manchmal ist es ja dann auch schwierig, einfach zu folgen. Ne? Und ich glaube, da hast du dann ein gutes Händchen, wo du dann rein kannst und hilfreich sein kannst. Ich glaube, das ist das. Ne? Also das ja. ist jetzt, ich denke mal an diese Gebärdensprachler im Fernsehen, bei der Tagesschau oder so, die dann da das 1:1 übersetzen für Menschen, die halt das eben nicht mehr verstehen. Na, und da bist du bist ja dann so der Mittelweg eigentlich dazwischen, oder?
Ja, also tatsächlich ist, ich habe auch, also bevor ich diesen Beruf ergriffen habe, habe ich gedacht, okay, hören ist so an, aus. Mhm. Es gibt die Tauben, in Anführungszeichen. Genau. Die hören halt gar nichts und die können alle Gebärdensprache. Und dann gibt es meine schwerhörige Oma, die die Witze von Onkel Heinz nicht mehr so richtig mitkriegt, aber erzählt seit 50 Jahren eh immer die gleichen Witze. Also ja. kannst auch sagen, Oma, komm, erzähle ich dir nachher. Hm. Und tatsächlich ist aber Hörbeeinträchtigung eine total breite Spanne und kann auch über den Tag
variieren.
Also okay. es kann sich im Leben entwickeln. Es kann sein, dass jemand eine leichte Schwerhörigkeit hat, die dann auch verbunden mit anderen Erkrankungen und Grunderkrankungen immer schwerer wird. Es kann sein, dass jemand, keine Ahnung, Silvester zu viel böllert und dann auf einmal einseitig ertaubt ist am nächsten Tag. Es kann durch eine Erkrankung kommen, es kann durch irgendwas kommen und es kann sich halt fortentwickeln. Es kann passieren, dass man mit dem Hörgerät super gut eingestellt ist und die Batterie gibt auf. Mhm. Es kann aber auch passieren, dass, und das sind jetzt alles so, also ich erzähle jetzt ganz viel über Dinge, die eigentlich gar nicht meine Lebenswelt sind und über die andere Leute viel besser erzählen können. Aber ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was meine schwerhörigen Bekannten mir auch erzählen, was ich von Kunden mitbekomme. Das kann auch sein, dass du eine dreitägige Weiterbildung hast und du bist am ersten Tag morgens total fit und kannst sehr viel dich auf dein Resthörvermögen beziehen. Dann ist morgens noch das Licht so, dass du das Mundbild von der Dozentin gut siehst. Mhm. Und dann so mit dem, was noch zu hören ist und mit dem Mundbild das zusammenbasteln kannst, worum es geht. Und dann fängt das auch immer mal an mit Begrüßung und Vorstellung und da ist man auch im Thema und im Kontext. Und dann im Laufe des Tages wandert die Sonne oder die Person fängt auf einmal an die Flipchart zu schreiben.
Dreht sich um.
Und spricht nur noch mit der Flipchart, sehr beliebt, auch in der Schule, nur mit der Tafel reden. Und dann ist das Verstehen schon schwieriger, dann sind die Lichtverhältnisse anders, dann fangen die anderen an, untereinander zu babbeln, man wird ein bisschen müde. Und dann geht die Hörverständniskurve runter. Und dass das Hörverständnis nicht da ist, heißt ja nicht, dass das intellektuelle Verständnis nicht da ist. Aber es zieht unheimlich viel Energie, wenn man versucht, sich zusammenzubasteln, was da eigentlich akustisch gesagt worden ist. Und dann kann es eben auch im Laufe des Tages schwieriger werden zu hören. Und da kann auch im Laufe des Tages das, was die Schriftdolmetscher beisteuern, was ganz anderes sein. Also das, wie du ja angefangen hast, dass morgens gesagt wird, ich will alles haben, ich will alles Handy, ich will alle Zwischenbemerkungen. Und nachmittags oder am zweiten Tag heißt es dann, mach mir mal ordentlichen Schrifttext, vollständige Sätze, lass das Gebrabbel von den Leuten hinter mir weg, das brauche ich dann doch nicht. Mhm. Oder es kommt eine Stelle, wo gesagt wird, so und jetzt kommt der Bereich, der mir wirklich super wichtig ist für meine Arbeit und da will ich wirklich dann jedes einzelne Wort haben.
Ja.
Und das macht das halt auch so spannend, weil du nicht hingehst und machst jeden Tag routinemäßig das Gleiche und lässt es wie eine Röhre durch dich durchlaufen, sondern es ist jedes Mal eine andere Situation, andere Menschen, andere Themen.
Genau.
Und das ist...
Also ich stelle mir das sehr schwierig vor im medizinischen Bereich oder im juristischen Bereich. Du hast gesagt, du hast das studiert, du hast Schriftdolmetschen studiert oder wie war das? Nein.
Ich habe tatsächlich Englisch und Deutsch auf Lehramt Englisch studiert.
Genau. Entschuldigung, ich habe es verwechselt, ja.
Ja, nee, ich habe Englisch und Deutsch auf Lehramt studiert und habe dann, ich komme aus einer langen Generation von Lehrern in der Familie und hatte aber eigentlich gar keine Lust, ins Lehramt zu gehen.
Okay.
Und ich war aber im Rahmen des Englischstudiums in England und Amerika, als gerade das Thema Internet aufkam.
Und Internet, ja.
So, jetzt war ich mal total weit ab. Alles gut. genau, das Internet aufkam und E-Mail und ich hatte in Amerika ein ganz phänomenales Seminar, da ging es um die Geschichte des Schreibens und da kam ein Text vor, das nannte sich Hypertext-Literatur. Hypertext ist die Art, wie das Internet aufgebaut ist, also dass du nicht eine Seite nach der anderen hast, sondern diese vielen Links, wo du sagen kannst, ich gehe dahin, gehe dahin, gehe dahin. Und dann gab es auf einmal Romane, die waren so aufgebaut. Also der berühmteste fängt an mit, ich glaube, ich habe heute Morgen gesehen, wie mein Sohn gestorben ist. Möchtest du mehr darüber wissen? Ja, nein.
Okay.
Und je nachdem, wie du dann klickst, da sind dann immer sowohl Links als auch Fragen im Text, kommst du halt anders durch die Geschichte durch. Und das fand ich so super und so spannend, dass ich A, darüber promoviert habe und mir B, auch so ein bisschen Webseitenprogrammieren beigebracht habe. Und dann bin ich total abgebogen und bin erstmal in eine Internetagentur gegangen, um nach dem vielen Studieren noch mal ein bisschen Geld zu verdienen. Und ja, war dann ganz lange in der Software unterwegs. Und habe also Schrift und Match nicht studiert. Man kann es in Deutschland auch nicht studieren, aber ich habe eine Weiterbildung gemacht 2014.
Genau, so war der Schuh.
Genau, und die ging 9 Monate. Die war damals beim Deutschen Schwerhörigenbund. Und auch total super, weil ungefähr die Hälfte der Dozierenden selber schwerhörig waren, in unterschiedlichem Maße. Einige mit so einem Implantat, mit so einem CI versorgt, andere mit Hörgeräten. Und das war eigentlich mein erster Kontakt wirklich mit Leuten, die übers Hören nicht alles verstehen. Und das war super spannend. Und die haben halt auch super viel aus ihrem Alltag und ihrem Erleben erzählt, damit wir in der Ausbildung da eben auch reinkommen und die Sensibilität dafür kriegen, was wer in welcher Situation brauchen kann.
Ja. Ja, du sprichst zwei Dinge an, auf die ich jetzt noch eingehe. Zum einen wollte ich eben eigentlich mal sagen, dass ich das trotzdem schwierig finde, wenn du aus einem ganz anderen Bereich kommst. Vom Fachverständnis, von den Fachbegriffen und du dich dann in so viele neue Gebiete einarbeiten musst, um das in einer richtig kurzen Zeit, also beim Arzt finde ich das ganz schwierig, irgendwelche Diagnosen, die du dann auch wiedergeben musst. Ich meine, im Kopf stolpert man ja ganz oft über irgendwelche Wörter, die man nicht kennt.
Ja.
Und das finde ich trotzdem eine sehr große Herausforderung und auch eine große Arbeitsleistung deines Gehirns, das dann so schnell auf Papier zu bringen, dass das Sinn ergibt, dass du das schreibst und nicht denkst, okay, Moment, das war jetzt, ich schreib's schnell und dann hast du aber den Rest des Satzes schon wieder verpasst. Das finde ich wahnsinnig schwierig, aber auch spannend, dass du dich immer wieder in neue Gebiete schnell einarbeiten musst. Und zum anderen natürlich der Sprung von der Internetfirma zu der Weiterbildung. Das ist ja dann auch nochmal ein großer Cut gewesen, der jetzt nicht so nahe liegt, ja, dass du sagst, von der Internetagentur machst du die Weiterbildung. Also das sind die zwei Bereiche, die ich auf jeden Fall noch eingehen möchte. Und ich würde tatsächlich mit dem Letzteren beginnen, weil du hast eben einfach so schön darüber erzählt. Also wie kam es denn dann dazu, dass du doch nicht mehr das gemacht hast, was du in dieser Agentur hattest, sondern die Weiterbildung gemacht hast?
Also ich habe tatsächlich 20 Jahre in der Softwarebranche gearbeitet. Jetzt kannst du anfangen zu rechnen, Studium, Promotion, 20 Jahre Software.
Ja.
Und als ich damit angefangen habe, war das eine super innovative Geschichte.
Das Schriftdolmetschen?
Nee, das Internet-Ding da, wo noch keiner so richtig wusste.
Genau, was das ist.
Was das ist, wie das ist, wo das hingeht. Ich bin da eingestellt worden für Recherche tatsächlich, um mich in Themen einzuarbeiten. Also wenn da eine Firma kam und gesagt hat, wir möchten, dass ihr für uns eine Website baut, da mussten die Leute ja erstmal verstehen, was die Firma macht. Da habe ich mich dann in die Branchen eingearbeitet und das zusammengefasst und den Teams zur Verfügung gestellt. Das war eigentlich, ne, in der Uni habe ich das auch gemacht. In der Uni ging es dann mehr um Romane.
Ja.
Jetzt ging es mehr um Wirtschaft, aber es war so ähnlich. Und dann bin ich mehr und mehr ins Projektmanagement reingekommen, was mir auch super Spaß macht und was mir heutzutage auch total hilft.
Ja.
Weil ich auch ganz viel Einsätze manage und organisiere. Das muss nicht jeder Dolmetscher machen, aber das kann man machen. Also mir macht das super Spaß. Und dann bin ich darüber gekommen auf den Bereich Konzeption und Usability. Usability ist ja die Frage, ob das, was man da so vor sich hin programmiert, nachher von irgendjemandem irgendwie benutzt werden kann. Und habe also super spannende Sachen gemacht. Als Internet-Communities in waren und jeder Internet-Communities haben wollte, habe ich Internet-Communities konzipiert und aufgebaut. Mhm. Wobei du dann auch fragen musst, ob jedes Milchprodukt eine Online-Community braucht. Dann habe ich an einem Online-Banking mitentwickelt, an einer Online-Banking-App, wo man Überweisungsträger fotografieren konnte und die IBAN nicht eintippen musste.
Okay.
Und solche Sachen. Aber auch sowas wie handygesteuerte Küchengeräte, wo du dich dann langsam fragst, hier ist meine Lebenszeit, da ist das Projekt, kommt das irgendwie noch in Einklang?
Ja.
Und irgendwann war für mich, glaube ich, so dieser innovative Antrieb raus. Und es ist doch immer sehr stark, immer wieder der gleiche Projektablauf, immer wieder auch die gleichen Sackgassen, in die Leute reinlaufen müssen, um dann das Projekt nochmal anders zu machen. Also es gibt in Softwareentwicklung, Konzeption, so bestimmte Sachen, die werden immer wieder falsch gemacht. Aber das muss man einmal lernen, dass man es falsch macht. Und mit jedem neuen Manager auf Kundenseite hast du also immer wieder diesen Zyklus. Und irgendwann war ich so, glaube ich, selber in einer Sackgasse und in einem Zyklus und so unglücklich mit dem, was ich mache. Und dann weiß ich noch, ich habe Weihnachten bei meiner Schwägerin auf dem Sofa gesessen und habe, darf ich Namen von Medien nennen?
Ja, also von mir aus darfst du das sehr gerne. Ich weiß nicht, wie das nachher für dich ist, ob das dann...
So, nee, also ich habe nicht die Siegener Zeitung gescrollt, sondern Spiegel Online. Die haben so eine Rubrik seltene Berufe.
Ja.
Und da war der dienstälteste Schriftdolmetscher Deutschlands im Interview und hat erzählt, was er macht.
Okay.
Und ich habe das gelesen und das war so, boah, das will ich auch.
Ja, war das so mind-blowing, wie heißt das auf Deutsch? So ein
bisschen. Ja, genau, das war so, ja, genau das willst du machen. Ich habe schon immer, also ich habe Gebärdensprache immer so spannend gefunden, ohne da einen Kontakt zu haben. Ich habe diesen Film Gottes vergessene Kinder gesehen. Mhm. Ich glaube, der ist ganz bekannt und habe immer gedacht so, boah, Wahnsinn, toll.
Ja.
Und ich habe auch immer ganz gut tippen können. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Es kam halt alles so dazu. So Sprache, das Thema Hörbeeinträchtigung, was ich spannend fand, dann dieses Arbeiten mit der Tastatur, mobil arbeiten, mal hier, mal da. Und das endete mit, und übrigens, Ende Januar fängt ein neuer Ausbildungsgang an.
Oh, sag mal, das war doch einfach der Wink mit dem Zaunpfahl. Die haben gesagt, hier, bitte.
Ja, Bewerbungsfrist endet in einer Woche.
Oh nein.
Ich habe dann gedacht, so ja, okay, gut, was kannst du verlieren? Ein bisschen Geld, aber ich hatte einen recht sicheren Job damals und ein bisschen Zeit. Egal, ich bewerbe mich da einfach. Fahr dahin, wenn es blöd ist, weiß ich es, wenn es nicht blöd ist. Und jetzt sitze ich hier und mache den Job seit 10 Jahren und kann mir echt nichts anderes vorstellen. Also es ist super, super spannend. Ich habe es auch am Anfang nebenberuflich gemacht. Also ich habe dann in der Festanstellung reduziert auf 80%.
Ja.
Bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich wirklich jede Minute in meiner Freizeit quasi im Schriftdolmetschen unterwegs war.
Mhm.
Und vor Corona sind wir ja auch noch richtig, richtig viel gereist. Meine Lieblingsanekdote ist, dass ich einmal aus einem Einsatz in Köln wieder zurück nach Frankfurt gefahren bin.
Wo du ja damals noch gelebt hast.
Wo ich damals noch gelebt habe, ganz genau.
Genau.
Und Köln-Deutz ist ein furchtbarer Bahnhof. Der ICE ist auch immer immer zu spät. Der Bahnhof ist eisekalt, da gibt es keine Gastro, wo du dich hinsetzen kannst. Da gibt es diese Bahnhofsbuchhandlung, ganz klein. Kannst du dich auch nicht dauernd aufhalten. Das heißt, du gehst immer rein, wärmst dich auf, gehst wieder raus. Und da bin ich dann rein und treffe jemanden und sehe jemanden, denk, sag mal, die kennst du doch. Das war eine Kollegin aus Süddeutschland, die gerade unterwegs war, nach Berlin zu einem Einsatz.
Ah.
Und ich meine, wir waren damals gut 100 Leute.
Ja.
So viel waren wir damals unterwegs.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, das war 2019, auch super Zeitpunkt rückblickend,
ja,
Klammern
schon.
Ironie, Ausrufezeichen.
Genau.
Da habe ich gesagt, okay, gut, ich mache das jetzt, ich mache mich selbstständig, ich mache das 100%.
Ja, Wahnsinn.
Und, ja.
Also diese ganzen Puzzleteile, die plötzlich ineinander fallen und so ein Weg sichtbar wird auch für dich. Ich meine, man sucht ja immer so das, wo man hin kann, was einem liegt, ja, wo man so bis zum Ende der Arbeitspflicht, Arbeitszeit auch bleiben kann, wobei sich das ja auch immer wieder mal ändern kann, das ist ja auch nicht verwerflich, aber man sucht das ja immer, so den Sinn, ja. Ich bin ja immer ganz pathetisch und sage immer, man sucht immer so den Sinn, wo man halt hin kann, und das ist so schön zu sehen, von Hölzchen auf Stöckchen auf Wäldchen wieder zurück auf den Kieselstein und plötzlich hast du deinen Beruf gefunden, der dich ja sehr glücklich macht. Also zumindest, du sitzt mir gegenüber und ich sehe dich strahlen und das, was du erzählst und wie du da wirklich, wie du davon erzählst. Das ist ein schöner, es ist schön anzusehen, dass du sowas gefunden hast, was dich so glücklich macht und was natürlich auch vielen hilft. Und, jetzt ist mein Satz gleich zu Ende, dass du natürlich zurück nach Siegen gekommen bist. Das ist natürlich noch viel schöner, weil ich denke mal, dass du hier auch, gut, du sagst, du reist rum, aber du kannst ja hier auch sehr viel behilflich sein.
Hoffe ich mal. Also ja. Inzwischen seit Corona haben wir zum Glück, muss ich sagen, viel mehr Online-Einsätze. Das geht auch viel einfacher und wir haben auch Techniken entwickelt, wie man in einer Region, wo es wenig Schriftdolmetscher gibt, da gehört Siegen einfach dazu. Ich glaube, ich bin in Siegen-Wittgenstein die Einzige. Wie man da auch vor Ort arbeiten kann. Und man kann klar immer Leute online zuschalten und sagen, ich habe jetzt nur Online-Schriftdolmetscher. Da gibt es dann auch Anbieter, die schicken dir so ein Päckchen mit Mikrofonen. Und dann bist du so ein bisschen auf dich selber gestellt, den Ton herzustellen. Und dann kriegst du noch eine Internetverbindung. Das geht, das mache ich auch. Das ist auch, manchmal geht es auch nicht anders. Aber besser ist es, wenn mindestens eine Person vor Ort ist. Und genau, und wir haben inzwischen eine Technik entwickelt, wie wir eine Person vor Ort haben und eine online, dass man also auch in Gegenden, wo nur ein Schriftdolmetscher unterwegs ist, tatsächlich Einsätze machen kann und auch Einsätze machen kann, wo man eben nicht was zuschaltet, sondern wo man dabei sein muss.
Ja.
Vonsofern hoffe ich, dass das hier dann genauso gut funktioniert wie in Frankfurt, wo ich jetzt lange war. Und ja, ich bin tatsächlich nicht nur die Kurve von der Literaturwissenschaft wieder zurück zur Sprache gegangen, sondern auch die Kurve von Siegen, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe hier Abi gemacht.
Ja.
Ich habe es aber auch in den 80ern total eng gefunden.
Also, ja, ich kann das verstehen. So ein bisschen auch die Sturm- und Drangphase, das sage ich immer wieder gerne. Es ist so die Sturm- und Drangphase, man sucht und geht meistens. Ja.
Aber Siegen in den 80ern war, glaube ich, auch noch mehr an diesem...
Festgefahren?
Was ist schlimmer als verlieren dran?
Ja, das, was ja auch heute immer noch, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, das, was ja auch heute Siegen noch ganz oft im Jahr nachgesagt wird oder wo Siegen immer noch zu leiden hat drunter, in Anführungsstrichen, das setze ich in Anführungsstrichen, weil das ja gar nicht physisch so ist. Aber dieses Vorurteil hält sich so hartnäckig, dass Siegen immer noch so eng ist, so konservativ, so nicht weit genug.
Ja, aber freut euch, weil sonst wird das hier ganz schnell überrannt. Also
Moment, du gehörst dazu, ne? Du bist wieder zurückgezogen.
Seit Juli dazu, genau.
Ja, ja.
Also bald habe ich die 100 Tage, glaube ich, ungefähr durch. Ja, also das war, also ich muss auch sagen, ich habe mich im Rhein-Main-Gebiet nie so wohl gefühlt. Mir haben immer so die Schieferhügel und der dunkle Wald gefehlt.
Die sieben Berge.
Und die sieben Berge und auch das Geerdete hier. Und ja, also ich kenne das von Siegen, dass da immer so auf andere Großstädte gelinst wird, die viel cooler sind. Das ist in Frankfurt ganz genauso.
Das ist der Vergleich immer.
Frankfurt schielt auf Berlin und fühlt sich da total uncool. Dazu sage ich jetzt nichts. Aber ja. Naja, und dann die Eltern werden älter. Und auf einmal war ich dann wieder viel öfters hier. Habe mir auch so ein kleines Homeoffice bei meinen Eltern aufgebaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, mein Hund ist viel entspannter hier.
Ja.
Also ganz, ganz krass. In Frankfurt gehe ich vor die Tür. Ich habe in einem sehr beliebten auch Ausgehviertel gewohnt. Da ist einfach nur Dreck, es ist nur laut, nur Autos. Unheimlich viele Leute, die völlig enthemmt sind. Du glaubst nicht, wie viele Leute an Hunden vorbeigehen und die einfach anfassen.
Oh. Okay.
Wenn die süß sind. So im Vorbeigehen einfach mal streicheln. Ganz, ganz krass. Und hier gehst halt über die Straße, stehst im Wald.
Das ist wunderbar.
Und das
oder?
Ist einfach, triffst mal ein Reh.
Mhm.
Das ist einfach toll. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich bin auch viel entspannter hier.
Dass das was mit dir gemacht hat?
Ja.
Ja.
Und arbeiten kann ich sowieso von überall.
Also, Gott sei Dank. Gesagt,
ich fänd's super schön, hier vor Ort zu arbeiten und mit den Leuten hier vor Ort zu arbeiten.
Mhm.
Im Moment arbeite ich noch ganz viel, also vor Ort für alte Kunden im Rhein-Main-Gebiet und ganz viel online, das geht auch.
Mhm.
Insofern ist eigentlich erstmal wurscht, wo ich bin.
Ja.
Aber ich bin hier viel entspannter. Und dann habe ich mal angefangen zu gucken, so was kriegst du, was kannst du machen. Habe mir ein paar Podcasts von der Stadt angehört,
mhm.
wo auch Leute von der Stadt über die Stadt gesprochen haben. Ich
ja.
habe, glaube ich, eben schon mal geerdet gesagt.
Geerdet, ja. Was ein wunderschöner Begriff ist, muss man mal dazu sagen.
Der ist toll und das, also das hat mich auch sehr beeindruckt, dass Leute dann über Stadtentwicklung sprechen, ohne die Stadt so hoch zu hypen.
Mhm.
Und dann habe ich einen ganz kleinen, feinen, großen, feinen Podcast gefunden, der gezeigt hat, was in Siegen geht und wo.
Ha! Und jetzt sag einen anderen Namen.
Nein, von der Chantal Kleinschmidt, ganz genau. Und da habe ich wirklich richtig Lust gekriegt, nach Siegen zu fahren und nach Siegen zu gehen und nach Siegen zu ziehen. Und habe gemerkt, ja, da geht ja tatsächlich einiges. Und da hat sich auch wirklich einiges geändert.
Mhm.
Und auch die Art, wie die Leute in den Podcasts über das reden, was sie machen, hat mir unheimlich gut gefallen. Also nicht nur die Locations, dass man gut essen gehen kann tatsächlich, dass man mal weggehen kann, dass es Kulturgeschichten gibt, die Spaß machen, sondern auch wie die Leute so einfach rangehen, auch wie offen die sind, wo die herkommen, was die für Hintergründe hatten.
Ja.
Und ich habe tatsächlich jede einzelne Folge gehört.
Wow, vielen Dank. Dankeschön.
Ich höre aber auch einfach viel Podcasts.
Ja,
das macht mir manchmal kann ich nicht mehr. Manchmal komme ich auch nach der Arbeit nach Hause und lege mich sofort ins Bett.
Mm.
Aber nee, und das hat mir richtig, das hat so diesen Entscheidungsprozess bei mir begleitet. Das hat mir total Spaß gemacht. Und ja, dann ist eins zum anderen gekommen, es hat sich ergeben, dass es passt.
Du bist umgezogen.
Sind wir mit Sack und Pack hierher. Jetzt bin ich seit Juli hier.
Ja.
Und habe es bisher noch nicht bereut. Ich war zum Beispiel auf dem Altstadtfest und das hat mich, also da war ich echt, jetzt nehme ich mal so einen Anglizismus, da war ich echt gewowt.
Gewowt.
ja. War natürlich auch super schönes Wetter an dem Tag, aber es war so entspannt, so offen, so freundlich. Auch ich wusste gar nicht, dass es hier Alt-Hippie-WGs gibt oder Jung-Hippie-WGs gibt.
Ja, das war spannend.
Ich bin super froh, hier zu sein. Hier zu sein.
Ja, das freut mich so sehr, denn du hast natürlich diesen Blick von der ganz großen Großstadt. Frankfurt ist. Das ist ein Riesending, Frankfurt. Das ist ein ganz anderes Pflaster, um jetzt mal wirklich diesen Begriff zu benutzen. Und Siegen ist natürlich eine Rückkehr in etwas Vertrautes, aber auch nicht mehr so Vertrautes, weil sich halt hier schon einiges geändert hat. Und ich finde das immer wieder spannend, wenn man von außen diesen Blick hat. Und du kannst nochmal ganz neutral auf Siegen gucken und wirklich für dich ganz neutral entscheiden, ist diese Stadt gut? Ist diese Stadt besser geworden? Ist sie immer noch genauso, wie ich sie in Erinnerung habe? Oder ist es wirklich eine andere, schöne Stadt geworden? Und wenn du sagst, dass dir diese Entscheidung durch diverse Dinge, die du gesehen, gehört hast, einfacher gemacht hast, würde ich jetzt einfach mal dir unterstellen, dass du sagst, Siegen ist jetzt schön oder schön näher, als du gegangen bist zu dem Zeitpunkt.
Also Siegen hatte sicher auch, als ich gegangen bin, schöne Ecken, die ich einfach nicht gekannt habe und nicht gesehen habe. Ich glaube, als Teenager kannst du viel Wald auch einfach nicht so schätzen.
Nein, da will man weg. Ich verstehe das ja.
Will man vielleicht ein bisschen andere Sachen.
Ja.
Aber ich finde es wirklich schön und ich finde es spannend. Und ich habe schon so viele Sachen auf der Liste, die ich gern sehen würde.
Mhm.
Wo jetzt mein Hund ein bisschen lernen muss, mal allein zu bleiben. Die lernen sowas ja immer am Ort.
Ja.
Das heißt, sie muss das jetzt hier auch wieder lernen, dass man mal so ein bisschen sich freier bewegen kann.
Mhm.
Aber ja, ich habe da total total Spaß drauf. Ja. Und total Bock drauf. Und aber das ist ja auch das Tolle an meinem Beruf, dass man damit eigentlich überall rumkommt.
Ja.
Also vom OP-Vorbereitungsraum über alle möglichen Firmen, Betriebsversammlungen, darf ich nicht drüber reden, ist aber super spannend, wenn dann da auf einmal Demonstranten in die Betriebsversammlung reinkommen.
Ja.
Da erlebst du die Sachen einfach nochmal ganz anders, als wenn du in der Zeitung drüber liest. Siegen ist eine Unistadt.
Ja.
Also ich arbeite auch immer viel an Unis oder in Schulen. Was wir zum Beispiel, also ich sage immer wir, weil wir sind fast eigentlich immer zu zweit unterwegs. Man
richtig.
Kann dolmetschen so. Es gibt eine Studie, die sagt, nach 20 Minuten geht die Konzentration runter. Alleine arbeiten 45 bis 60 Minuten. Die Kostenträger, die das ja bezahlen, wenn ich für jemanden mit Hörbeeinträchtigung unterwegs bin und nicht irgendwie auf einem Großevent, die zahlen so ab einer Stunde zu zweit und wir sind eigentlich fast immer zu zweit.
Ja.
Und darum sage ich ganz oft wir, wenn ich über den Job rede. Und das ist auch schön, weil wir sind irgendwie so eine eingeschworene Community und ich arbeite mit Leuten aus ganz Deutschland zusammen, die ich vielleicht ein, zweimal im Jahr sehe, die mir aber total vertraut und nah sind irgendwie. Und da machen wir zum Beispiel auch für tatsächlich gehörlose Schülerinnen und Schüler im Fremdsprachunterricht, dass wir dann zum Beispiel auf Englisch oder auf Französisch schriftdolmetschen, weil es ja wenig bringt, wenn du einen Englischunterricht in deutsche Gebärdensprache übertragen kriegst.
Wobei du das kannst. Du kannst auch vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche dolmetschen, ne?
Genau, und ich kann auch lieber vom Englischen ins Deutsche, vom Deutschen ins Englische mache ich wirklich nur in einzelnen Fachgebieten. Und genau das hat sie ja eigentlich gefragt. Also Medizin beim Arzt ist nicht so schwierig. Die ganzen, also wenn ich eine Anfrage kriege von jemandem, der sagt, ich studiere jetzt Medizin, brauche einen Schriftdolmetscher. Und es würde sich nicht wirklich total aufdrängen, dass die Person hier in Siegen ist und dringend jemanden vor Ort braucht, würde ich das auf alle Fälle an Versuchen an Kolleginnen abzugeben, die im medizinischen Bereich fitter sind als ich.
Okay.
Weil Medizin, Bio und Chemie sind wirklich so meine schwachen Bereiche. Was bei mir überraschenderweise richtig gut geht, ist der ganze IT-Medien- Kulturbereich. Genau.
Ja.
Und da, das mögen aber andere zum Beispiel gar nicht. Also wenn es dann in Datenbankstrukturen reingeht oder tatsächlich in Programmiersprachen, wo dann anderthalb Stunden nur über Code geredet wird. Das macht auch nicht allen Spaß.
Das stimmt, ja.
Also da gibt es schon fachliche Differenzierungen. Mir macht halt IT und Kram Spaß. Und genau, und Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch. Es gibt ein ganz paar von uns, die sowas auch machen. Viele von denen sind auch Fremdsprachendolmetscherinnen.
Ja.
Ich mache das eher, weil ich eben in meinem letzten Leben in der IT Englisch auch als Geschäftssprache hatte und da einfach mal reingerutscht bin. Ich hatte mit einer Kollegin, die auch Dolmetscherin ist, auch für Spanisch und für Englisch, einen Einsatz bei einer Kundin. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Fach war, da waren wir online zugeschaltet und an einem Tag war auf einmal ein englischer Gastdozent da.
Oh.
Und er fing an, Englisch zu sprechen.
Ja, dann.
Und das war also alles online und ich habe dann im Chat meiner Kollegin geschrieben, Daniela, Englisch? Und Daniela so, ja, mein Gott, dann halt Englisch. Also schreib mir Englisch und dann kam von der Kundin im Chat zurück, ich kann gar kein Englisch.
Nein, nein.
Könnt ihr es übersetzen?
Ach.
Ich so, das Daniela,
sind unvorhergesehene
können wir
Dinge.
Es übersetzen? Und das war jetzt nicht so schlimm. Das war eine Praxisanleitung Osteopathie.
Okay.
Da kamen lateinische Begriffe für Knochen drin vor. Die haben wir aber fürs Deutsche genauso gebraucht. Und dann halt sehr viel Fass hier an, horch da ganz genau, bewege ganz langsam. Also das war dann vom Vokabular nicht so, dass man wirklich viel Vorbereitung braucht. Und wir sind da einfach so reingerutscht. Und dann kam ein bisschen später eine Anfrage. Ich weiß auch nicht, wie die mich gefunden haben. Ja, wir machen hier eine Fan-Convention in Berlin.
Eine Fan-Convention?
Für Fans der Serie Walking Dead.
Nein, oh Gott.
Und das ist ein Franchise aus dem Ausland und die bestehen darauf, dass das alles barrierefrei ist. Wir haben schon Gebärdensprachdolmetscher, aber die sagen, es muss auch live untertitelt werden. Und dann haben wir uns gedacht, holen wir Dolmetscher rein und sie dann zum Untertiteln. Dann hat man natürlich zweimal die Verzögerung.
Ja,
und dann klar. Ist man sehr weit hinten dran. Oder können Sie vielleicht auch von Englisch nach Deutsch? Mhm. Und dann habe ich wieder meine liebe Kollegin Daniela angerufen und habe gesagt, können wir hier The Walking Dead? Und sie so, was? Was ist denn das für eine Serie?
Ach du meine Güte.
Ja, und dann haben wir mal einen Serienmarathon gemacht und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben diese Fan-Convention live untertitelt von Englisch nach Deutsch.
Das ist die beste Geschichte, die du erzählt hast.
Nee, die noch bessere Geschichte ist, dass wir das auch auf einer Comic-Con gemacht haben.
Okay.
Und also mit noch viel mehr Stars von noch viel
Comic-Con ist toll.
Anderen tollen Serien mit Drachen und so. Und das macht einfach so wahnsinnig Spaß.
Das glaube ich.
Und aber das geht natürlich auch in anderen Bereichen. Also ich war kurz bevor wir das erste Gespräch hatten, war ich an der Uni, da war die Abschlusskonferenz von einem Forschungsprojekt und da kam ein für die Keynote, also das ist dieser große erste Vortrag, mit dem so eine Konferenz gestartet wird.
Ja.
Da haben sie jemanden aus USA eingeflogen und haben gesagt, ah ja, es geht sowieso um Barrierefreiheit und jetzt spricht er auch noch Englisch, könnt ihr das von Englisch nach Deutsch? Und da haben wir uns natürlich wochenlang vorbereitet.
Das glaube ich.
Also da haben wir alles, was der Mann geschrieben hat, alles, was auf YouTube vorhanden war an Vorträgen von ihm, die er woanders gehalten hat, haben wir alle genommen, alle schon mal vorgedolmetscht und waren da so mit stapelweise Papier und Rechnen. Und
ja,
das rockt.
Das ist total spannend, denn ich kann mir vorstellen, ich weiß das ja aus meinem Metier, gesprochene Sprache ist meistens ein wenig einfacher als das, was Dozenten dann schon mal tun, denn die haben natürlich ganz oft ein Skript. Und das Skript wird teilweise, ich sage es jetzt so, runtergerattert. Ja, dann verfallen die nicht mehr in dieses Gesprochene, sondern in dieses Verschriftlichte. Und das sind ja wirklich dann ganz schwierige Sätze. Wie geht ihr denn damit um? Also ich weiß, gesprochene Sprache ist schon mal schachtelig und so, aber irgendwo sehr einfach gehalten. Und diese verschriftlichte Sprache ist ja teilweise sehr schwierig. Sehr schwierig.
Ja, Schrifttext ist dafür da, dass du auch nochmal nachlesen kannst, auch nochmal pausieren kannst. Und wenn du was schreibst fürs Lesen und das dann abliest, und die meisten Leute wollen das dann auch gar nicht, die wollen, dass das schnell fertig ist. Die reden dann auch nicht mehr zu den Menschen, sondern die interagieren nur mit ihrem Skript.
Oder mit der Flipchart.
Und rattern das dann runter und haben auch keine natürliche Betonung mehr. Und dann sind dir quasi alle Dolmetschtechniken, die du hast, dass du aus dem Tonfall schon merkst, ob der Satz jetzt endet oder nicht. Dass du ein bisschen voraussehen kannst, wie der Satz weitergehen kann und sowas. Das ist alles weg. Und da kommt es drauf an, wenn man sehr, sehr im Thema ist, dann kann man dadurch, dass man diesen Wissensvorsprung hat, oder wenn die mir das Skript vorher schon mal geben oder zumindest ihre PowerPoint vorher schon mal geben, dann kann man da sehr viel retten. Es gibt aber auch Sachen, da hast du keine Chance, da sprichst du einfach nur noch runter wie der Automaten. Jetzt habe ich sprechen gesagt, es gibt tatsächlich drei Techniken, aber in Deutschland zwei Techniken, wie man den Text überhaupt produzieren kann. Das eine ist mit der Tastatur. Und da gibt es natürlich auch Tricks, wie man schneller schreiben kann. Zum Beispiel haben wir so Autokorrektur von Word, kennst du wahrscheinlich, oder von anderen Textverarbeitungsprogrammen von anderen schönen Firmen. Und da haben wir Programme, die quasi nur so eine Art Autokorrektur machen, aber die kann ich komplett individuell machen. Und ich habe tatsächlich ein Vokabular von Kurzformen zu langen Formen und habe das da einprogrammiert. Also VL ist bei mir viel leicht, spart schon wieder unheimlich viele Wörter. Vöpel ist Förderplan, habe ich im Moment oft zu sagen. solche Geschichten. Ja. Ich habe einmal TTT und wenn ich auf einer großen Veranstaltung unterwegs bin, also nicht mit Einzelpersonen, sondern so, dass das dann mit Beamer groß an die Wand projiziert sind und da sitzen irgendwie 400 Leute drin. Dann schreibe ich mir hinter das Kürzel TTT den Titel, muss ich mir den Titel nicht merken.
Okay.
Die Sprecher habe ich durch mit F1 bis F 37, mache mir dann so einen kleinen Sitzplan, so zum Beispiel bei einer Panel-Diskussion, habe dann so die F1 bis F5.
Ja.
Keine Ahnung, wie die Leute heißen, merke aber, wer spricht.
Und drückst drauf.
Kann dann immer vorne, schreibe mir dann in Klammern so den Namen, wer jetzt spricht, damit man das zuordnen kann. Also das macht es schon schneller. Und das andere ist, was wir haben, ist eine Spracherkennung am Rechner. Und zwar ist die Sprecher abhängig. Die müssen wir trainieren auf unsere Stimme.
Ja.
Mit der müssen wir auch auf eine bestimmte Art und Weise reden. Eben nicht betont und so, als würde es mit einem Menschen reden, sondern ein bisschen mehr wie so ein Roboter. Und der müssen wir natürlich auch Fachbegriffe eintrainieren und zum Teil auch mit Abkürzungen und irgendwie noch so Kombinationen. Also ich hänge immer zack hinten dran, wenn es was ist, was das Ding nicht versteht.
Okay.
Und genau, und dann sitzen wir da und haben ein Mikrofon, das nicht wie dieses Mikrofon ist,
unser Podcast-Mikrofon,
das ich reinspreche. Ja. Genau, das ist ja einfach ein Mikrofon, wie man es kennt, sondern das ist so eine Maske, die Schall dämmt, die man sich vors Gesicht schnallt. Wenn ich sie dir zeige, raschelt es.
Hannibal Lecter.
Ja, genau. So ein bisschen. Darth Vader eigentlich.
Darth Vader.
Genau. Und mit dem Tippen kommt man einfach irgendwann an eine Grenze von der Geschwindigkeit. Und mit dem Ding ist man noch mal ein Stückchen schneller.
Ja.
Und damit kann man dann einfacher Sachen machen, wo wirklich nur wahnsinnig schnell durchgerattert wird.
Okay.
Und aber dann sind halt eben diese Dolmetschtechniken, dass du einen Satz schöner machst, dass du vielleicht einen Anglizismus rausnimmst und ein alternatives Wort nimmst. Dass du Sachen rausnimmst, wo du weißt, dass das Gehirn drüber stolpert. Also sowas wie, die Kuh gibt Milch, kein Problem. Der Kuh gibt man Kraftfutter. Liest das Gehirn der Kuh, bleibt das da dran hängen.
Ja, ich gerade auch.
Genau.
Ja.
Aber so, wenn jemand im Redefluss ist und sagt, und der Kuh gibt man dann Kraftfutter und dem Schwein aber nicht, das ist für das Gehirn wurscht. Aber beim Lesen bleibt es ganz kurz hängen. Und allein dieser Sekundenbruchteil, wo das Gehirn sich fragt, habe ich mich vertan, steht da was Falsches oder ach, da hinten löst es sich auf, hemmt einen halt beim Lesen.
Ja.
Und darum formulieren wir sowas gerne mal um, damit es einfach einfacher zu lesen ist.
Man gibt der Kuh Kraftfutter.
Ja.
Ja.
Die Kuh bekommt Kraftfutter.
Oder so, ja.
Irgend sowas, ne, kann man ja machen. Und das fällt dann halt einfach alles weg. Das sind aber wirklich so diese Grenzbereiche. Und in den meisten Fällen kann man eben nicht nur eins zu eins einen Text raushauen, sondern eben dolmetschen und auch so, wie es der Person passt. Und ganz toll ist es eben, wenn man längere Kundenbeziehungen hat und mit den Leuten dann auch drüber reden kann. Ist es so für dich besser? Ist es so für dich besser?
Ja, du hast ja eine interpretative Aufgabe zu bewältigen.
Genau.
Das ist ja teilweise wirklich, Interpretationen sind ja dann auch fehlerhaft oder Verbesserungen, also die können entweder etwas verbessern, jetzt habe ich aber hier einen Satz rausgehauen, man, durch die Interpretation wird natürlich entweder etwas besser oder man schleicht Fehler ein. Und da muss man ja wirklich aufpassen, inwieweit du interpretierst so einen Satz. Ja, klar.
Aber das ist Dolmetschen. Also die Aufgabe ist, alle Inhaltspunkte zu nehmen und in ein anderes Format zu übertragen. Ob du die jetzt von Deutsch nach Englisch korrekt überträgst oder ob du die von gesprochenem Wirren irgendwie Deutsch in gut lesbares Schriftdeutsch überträgst, ist eigentlich dasselbe.
Ja.
Und das kann man lernen, aber so ein bisschen kann man das oder kann man es nicht.
Ja.
Und man muss übrigens auch lernen, mit diesem Text zurechtzukommen. Also was bei mir rauskommt, ist in der Regel nicht so diese zwei Untertitelzeilen. Das ist ja also Untertitel meistens, das sind so 37 Zeichen, glaube ich, zweimal, wechselt alle zwei Sekunden durch.
Genau.
Sondern bei uns
kriegst du, was man so typischerweise vom Film kennt.
Ja, genau, so typische Untertitel. Ja. Ich habe hier so ein paar Tablets auf den Tisch
gelegt. Ja, da würde ich dich dann auf jeden Fall noch zu fragen.
Also bei mir kriegst du zum Beispiel, wenn wir so beim Arzt sind oder beim Amt, wo du weißt, du brauchst das Ding erstmal bei der Anmeldung und dann gehst du in ein anderes Zimmer und vielleicht in noch ein anderes Zimmer, dann habe ich so ein Tablet mit hinten im Griff, das kannst du gut halten.
Ja.
Und der Text ist dann wirklich die gesamte Bildschirmgröße. Das heißt, da ist auch ein bisschen mehr Zusammenhang, ein bisschen mehr Kontext da. Man kann auch noch mal hoch und runter lesen. Mm. Und es ist nicht ganz so gnadenlos, dass das zack, weg, zack, weg, zack, weg, sondern
du kannst
es
nachlesen. So durch. So ein bisschen Teleprompter. Ne?
Ja,
ein bisschen
genau.
Teleprompter.
Ja. Aber es ist natürlich schnell und was weg ist, ist weg.
Ja.
Was gesprochen ist, ist auch weg. Du hattest zwei wichtige Fragen an mich, die habe ich umschifft und jetzt total vergessen, weil ich auch nur 10 Sekunden habe von diesem Arbeitsspeicher.
Das ist gesprochene Sprache, da sind wir wieder. Ja.
Genau, ja.
Aber mich hat natürlich diese Maske total fasziniert. Also unser Vorgespräch, ich glaube, ich muss dazu da ein bisschen weiter ausholen. Also du hast mich über Instagram angeschrieben und hast mir von deinem Beruf erzählt. Dann haben wir telefoniert, wir haben telefoniert und dann hast du mir von deinem Beruf erzählt.
Genau.
Das fand ich so spannend. Und in diesem Vorgespräch hast du gesagt, darf ich was mitbringen? Und ich dachte mir so, will ich die Stift und Zettel mitbringen? Also was bringt die denn mit? Jetzt platt gesagt, ja, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint.
Alles gut.
Und dann hast du gesagt, nein, ich hab da tolle Sachen und ich kann das gerne auf den Tisch legen. Und da war ich so angefixt. Ich habe gesagt, okay, was hat die denn alles mit? Und dann hast du hier, als du hier reinkamst, ausgepackt. Und jetzt liegen hier zwei Tablets, diese Maske interessiert mich total. Dann hast du hier noch Täschchen mitgebracht. Also was braucht denn eine Schriftdolmetscherin für ihre Arbeit? Das Tablet hast du schon angesprochen und diese Maske, die ich noch nicht sehe, hast du auch angesprochen.
Also eigentlich nur das.
Ein Laptop.
Ja. Genau, so hat das auch angefangen. Man hatte einen Laptop und zwei Tastaturen rechts und links eingesteckt und hatte den Kunden in der Mitte sitzen.
Warum denn zwei Tastaturen?
Weil wir ja oft so zu zweit
arbeiten. Ach so, okay, das ist ja
links eine Schriftdolmetscherin, rechts eine Schriftdolmetscherin. Ich sage auch immer Schriftdolmetscherin, weil es gibt irgendwie 5 Männer in dem Beruf.
Okay.
Oder lass es 7 sein, nicht, dass mich dann gleich einer
anruft
und meckert. Ja. Von inzwischen fast 200. Also es ist, Dolmetschen ist eh so ein Frauenberuf.
Okay.
Okay, also und dann hast du halt links gesetzt mit einer Tastatur, rechts in der Mitte saß der Nutzer, die Nutzerin hat mitgelesen.
Ja.
Das war mir irgendwann zu doof und da gab es dann gerade neu bei Windows oder ich habe es neu entdeckt, dass man projizieren kann auf ein anderes Gerät. Mm,
mm.
Und inzwischen haben wir dafür auch noch Technik, die könnte ich auch noch rausholen. Das geht so mit USB-Dongles. Da kann man dann auch ganz toll, wenn man auf einer Veranstaltung ist, in das Laptop von denen, die die PowerPoint-Präsentation machen, was machen, dass dann oben oder unten Untertitel kommen.
Ah, ja.
Aber normalerweise benutze ich das, um von dem Rechner auf das Tablet zu funken.
Das Tablet bekommt dann derjenige, der das lesen soll.
Genau, und der ist dann auch relativ frei. Das heißt, auch in so einer intimen Situation wie beim Arzt muss ich der Person nicht auf dem Schoß sitzen.
Unangenehm.
Sondern ich kann mich so ein bisschen in die Ecke setzen. Und du hast wirklich über den Tisch dann du und der Arzt, dazwischen das Tablet. Dolmetscher ist ein bisschen außen vor.
Damit dich der Arzt nicht fragt. Können Sie ihr sagen oder ihm sagen, dass er sich jetzt freimachen darf?
Der tut das trotzdem. Und aber zum Beispiel, wenn sich dann freigemacht werden muss, dann drehe ich mich einfach um, kann trotzdem weiter schreiben, alles
genau.
Gut. Genau, dann habe ich noch ein etwas größeres Tablet. Das ist besser, wenn man in der Schule oder in der Uni das dann auf den Tisch stellen kann.
Und mehrere können es sehen?
Nee, aber man hat einfach, da ist mehr Platz drauf.
Ah, okay.
Mehr Text auf einmal. Mhm. Man kann den Text dann auch größer machen, je nachdem.
Okay.
Genau. Und dann habe ich ein ganz tolles Stativ.
Ja, ich habe das schon gesehen. Das sah aus wie ein kleiner Tisch.
Ja,
ein schraubbarer Tisch.
Der ist auch nur 1,5 Kilo schwer. Und das heißt, in Situationen, die mobil sind, ich habe zum Beispiel auch mal eine Museumsführung gedolmetscht.
Mhm.
Ich habe eine Kollegin in Hamburg, die ist dauernd in irgendwelchen Industriehallen unterwegs mit jemandem, der da irgendwas testet und kontrolliert.
Tische sind da jetzt nicht besonders häufig.
Nee, genau. Und da schleppt man dieses Ding mit. Und das heißt, wenn ich dieses Ding habe, die Tastatur und das eine Tablet, das ist so meine Minimalausstattung, dann komme ich auch nur mit dem Rucksack an.
Und nicht mit dem Koffer wie heute.
Und nicht mit dem Koffer wie heute und auch nicht mit den 2 Koffern wie morgen.
Ja.
Aber genau, und dann packe ich jetzt mal die Maske aus.
Da bin ich so gespannt.
Aber nicht lachen.
Nein, das sieht aus, also das von außen sieht es aus wie eine Wärmeisolierung für eine Trinkflasche.
Genau, es ist, glaube ich, aus dem Tauchshop irgendwas, wo man
Tauchshop.
Eine Tauchermaske reinmachen
kann. Ah, also guck mal, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Genau, das ist
das sieht aus wie so ein Schnorchelteil, nur in größer, ne?
Es sieht tatsächlich fast aus wie das Ding, was man sich beim Tauchen in den Mund steckt, nur
genau.
Also das hat hier drinnen ein Mikrofon, kannst du sehen?
Ja, so wie eine Knopfzellbatterie, ja. Knopfbatteriezell, ja. Du weißt,
genau,
was ich meine.
Ganz klein, dann kommt da so ein Schaumstoff vor, weil das doch sehr feucht wird da drin.
Ja.
Was auch ein Grund ist, warum wir zu zweit arbeiten, weil die Dinger musst du zwischendrin mal austauschen.
Ja, natürlich, klar.
Und dann halte ich mir das so vor den Mund.
Und jetzt höre ich dich gar nicht mehr.
Nein. Genau, dann hörst du mich nicht mehr.
Ja.
Und ich störe auch niemanden.
Ah, okay.
Also ein bisschen, je nachdem, so ein bisschen Geräuschentwicklung ist da.
Ja.
Aber ich kriege natürlich auch keine Störgeräusche von außen. Das hört dann nur mich.
So wie bei uns, ja klar, mein Mikro ist offen.
Genau, genau. Ja. Wenn ich mich hier bewege und der Stuhl knatscht, ist das alles drin.
Mm.
Das wäre in der Maske jetzt nicht drin, aber wenn ich mir die so umschnalle.
Das sieht so spektakulär aus. Das sieht aus wie ein Tauchgerät, nur ein bisschen größer, ja.
Also das ist halt auch super auffällig und mit dem Laptop und der Tastatur fällt man nicht so auf.
Und du benutzt dieses kleine Gerät, was du dir um den Mund schnallst, für Situationen, wo du schneller das wiedergeben musst? Oder wofür benutzt du das? Oder also, wenn du nicht mehr kannst?
Nein, also es gibt tatsächlich, oder es gab früher entweder die Ausbildung an der Tastatur oder die Ausbildung an der Maske.
Okay.
Und du hast so ein bisschen ausgewählt, wenn du eher schneller schreiben konntest, hast du eher die Ausbildung an der Tastatur gemacht. Und das mit der Maske ist auch nicht so einfach.
Ja.
Und wenn ich zu Hause bin, habe ich auch nicht die Maske, da habe ich einfach ein Headset an.
Ja, ja.
Also das ist jetzt auch nicht so, ich schneide mir die Maske um und dann kann jeder den Job machen, da musst du auch schon ordentlich üben. Aber es gibt einfach Leute, denen liegt das mehr. Heutzutage wird die Ausbildung eigentlich hybrid gemacht. Das heißt, du lernst beides.
Ja.
Und ich habe auch erst die Tastaturausbildung gemacht und dann die Maskenausbildung obendrauf und wähle das wirklich aus. Also A, was wollen die Kunden? Mhm. Es gibt Kunden, die sagen, ich will nur jemanden mit Maske, warum auch immer. Es gibt Kunden, die sagen, auf keinen Fall jemanden, der diese Maske hat.
Wahnsinn.
Du hast ja selber gesagt, die ist auffällig.
Ja, total.
Mit dem Laptop, also wenn ich nur komme mit dem Stativ und dem Laptop und mich da irgendwo hinhocke, das fällt kaum auf, das blenden die Leute aus.
Es ist auch so ein Alltagsbild, was man sehr oft sieht.
Genau.
Irgendwelche Menschen mit Tastatur, Laptop und die tippen daher.
Genau, also das merkt man da kaum noch, dass da ein Dolmetscher dabei ist mit der Maske, da gucken schon immer die Leute hin.
Ja.
Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die sagen, ich will das nur mit der Maske.
Ja.
Der Text kommt dann auch unterschiedlich, mit der Tastatur siehst du das, wie der so läuft. Mit der Maske machst du immer so Blöcke.
Ploppt das
auf, ich versuche
dann
immer so Satzteile, so zwischen zwei Satzzeichen, das am Stück rauszulassen. Manchmal geht es auch nicht, wenn jemand ganz, ganz schnell redet, dann hechelt man ziemlich hinterher, dann kommt auch mal ein ganzer Absatz. Also ich frage zuerst, was wollen die Leute?
Ja.
Dann berate ich natürlich, in dieser Situation würde ich es eher so oder eher so machen. Also zum Beispiel jetzt an der Uni mit dem Vortrag, da war ganz klar, das machst du mit der Maske, das versuchst du nicht zu tippen.
Ja.
Aber ich habe manchmal auch, ich habe jetzt die letzten 3 Tage ein Meeting begleitet online.
Ja.
Den ersten Tag habe ich mit der Maske gemacht.
Mhm.
Und gestern Morgen habe ich irgendwie gedacht so, nö, ich habe irgendwie mehr Bock zu tippen. Und da das online war, war das auch völlig egal. Und dann habe ich halt den Tag getippt. Und das ging sowohl von der Thematik, das war was IT-mäßiges, da bin ich eh sehr drin.
Ja.
Als auch von der Sprechgeschwindigkeit der Gesprächsdisziplin, dass sich die Leute nicht dauernd ineinander ins Wort fallen, war das okay. Und dann habe ich halt getippt. Also manchmal ist es auch Tagesform.
Abhängig. Auch bei dir, du bist ja auch ein Mensch, du bist keine Maschine, die das runtertippt.
Ich bin keine Maschine, genau.
Genau, sondern du bist ein Mensch, du hast auch einen guten, dann hast du mal einen weniger guten Tag, fühlst dich besser, fühlst dich nicht so gut. Das hängt ja auch alles zusammen, wie du dann im Endeffekt deine Arbeit machen kannst, so wie bei jedem anderen Job auch.
Genau.
Ja, das ist trotzdem ein unglaublich interessantes Feld. Also du merkst, wir haben schon über eine Stunde gesprochen, total egal. Ich finde das so unglaublich interessant, weil das so anders ist und doch. Ich kann das gar nicht richtig wiedergeben. Es ist so anders, aber trotzdem irgendwo, ja, total logisch, weil man auch Untertitel halt kennt, egal was man jetzt dann hat. Wenn man irgendwelche Fremdsprachen schaut als Film, hat man Untertitel. Man kennt das mit den Gebärdensprachen. Also das Bild ist schon vertraut, aber das ist irgendwie noch nicht so vertraut, obwohl es ja alles ins gleiche Muster gehört, ne? Ich finde das hochspannend. Merkst du, glaube ich.
Ich auch. Ich kann dir auch gerne Ausbildung empfehlen. Nee, das ist einfach toll. Und also, was ich so toll finde, ist, die unterschiedlichen Leute kennenzulernen. Mm. Und ich habe eigentlich noch nie Deppen kennengelernt in dem Job.
Ja.
Das ist immer, das sind immer gute Kontakte. Und, und ich finde es so wahnsinnig toll, in unterschiedliche Themen reinzugehen. Das hast du, glaube ich, eben auch gefragt mit dem Reinrecherchieren.
Genau, wie schwierig das sein muss und so. Ich meine, als Journalistin weiß ich ja, dass du dich in verschiedene Themen reinfuchsen kannst, dass da einfach eine ordentliche Grundausbildung zugehört, wie du dich an Themen rantastest. Ich finde es trotzdem schwierig, sich jedes Mal wieder auf neue Sachen einzulassen, gerade wenn es um Industrie geht zum Beispiel oder halt juristische Dinge, finde ich das sehr schwierig.
Ja, aber es ist echt spannend. Und ich glaube, da musst du dann auch so ein bisschen gestrickt sein für den Job und daran Spaß haben. Wenn dich das quält,
dann lass es.
Dann lass es. Aber muss man mal so sehen, ich muss mich dann nur so weit reinarbeiten, dass ich die Begriffe drin habe, halbwegs. Dass ich so ein mentales, also das, ich mache jetzt so eine Bewegung so von meinem Hinterkopf, halbkreisförmig, kreisförmig bis so den halben Weg zu dir. Mm. Und so viel Bild von dem Thema muss ich haben. Ich muss da keinen Beitrag schreiben.
Ja.
Ich muss da auch niemanden zu interviewen und merken, ob der mir gerade was vom Pferd erzählt, weil er irgendwas zu vertuschen hat oder so. Mm. Ich muss da nur bis zu einer gewissen Tiefe rein und morgen kann ich in ein neues Thema rein.
Ja.
Das ist
auch der Reiz wahrscheinlich.
Ja, das ist sehr spannend. Ich habe also ein gesundes Viertelwissen zu ganz vielen Themen.
Gesundes Viertel.
Also es ist leider noch nicht mal ein Halbwissen.
Ja, sympathisch, ein gesundes Viertelwissen.
Genau.
Ja, ich freue mich, dass du zurück in Siegen bist, dass du das hier machen kannst, dass das deinen Beruf zulässt, dass die Menschen in Siegen wahrscheinlich davon profitieren können, wenn sie dich denn dann finden. Können wir mal darüber reden, dass du Tontaste Text heißt.
Ja, gerne.
Also das ist ja eins zu eins dein Beruf, ja. Also so findet man dich unter Tontaste Text, ja.
Genau. Ton wie das Geräusch, Taste wie das, was ich drücke, Text wie das, was rauskommt.
Genau, und du hast auch so ein schönes Symbolbild. Du hast einmal den die Frequenz, dann hast du das Keypad und dann hast du die Zeilen für den Text. Das ist auch sehr interessant gewählt als Logo, glaube ich, ist das, ne? Das ist dein Logo. Ja, abstrakt mit weißen Strichen auf brombeerfarbenem Hintergrund, hast du mir erzählt, genau.
Genau, auf Brombeerlila.
Ja, Brombeerlila. Also ich glaube, dass das immer mehr gebraucht wird. Man redet ja sehr viel über Chancengleichheit und Teilnahme, Teilhabe, was auch immer. Das ist ja ein Punkt in der Gesellschaft, der ja eigentlich nur mehr werden kann, weil man ja natürlich möglichst vielen Menschen das ermöglichen möchte, dass sie teilhaben können an dem gesellschaftlichen Leben, sei es in der Schule, an der Uni, beim Arzt oder sonst was. Von daher glaube ich, wirst du nicht weniger Arbeit haben, sondern wahrscheinlich nur mehr.
Das hoffe ich doch. Und das ist, also wenn ich jetzt nochmal was zu Chancengleichheit
sage. Ja, natürlich.
Also der Kern von meiner Arbeit ist ja, dass jemand mir eine Mail schreibt und sagt, ich habe die und die Situation, brauche Schriftdolmetscher, hast du Zeit, kannst du kommen.
Ja.
Aber so richtig inklusiv ist es ja, wenn du ein Event veranstaltest und sagst, da wird viel gesprochen, was weiß ich, eine Bürgerbeteiligung, eine Vorträge, eine Ansprache irgendwo. Mhm. Und wir holen dann eben Schriftdolmetscher dazu.
Ja.
Vielleicht Schriftdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscher. Weil für die Leute, die Gebärdensprache als Erstsprache haben, ist Deutsch ja eine Fremdsprache.
Genau.
Muss man sich ja auch immer wieder klar machen. Gebärdensprache ist ja komplett anders.
Mhm.
Aber dann auch einfach proaktiv zu sagen, ja, wir haben dann eine Dolmetschung dabei, damit Leute, die hörbeeinträchtigt sind, nicht vorher fragen müssen, sich nicht outen müssen, nicht sagen müssen, ich habe einen Bedarf, macht mal, sondern dass die einfach mit eingeladen und mit gemeint sind.
Ja.
Und da gibt's ja auch eine riesige Dunkelziffer. Ja, du hast gesagt, den Job bis zur Rente machen, da musst du immer gucken, ob das eigene Gehör da überhaupt auch noch mitmacht.
Mhm.
Und es gibt auch viele Leute, inzwischen auch in Siegen, das hat mich übrigens sehr überrascht, immer wenn ich in die Stadt gehe, wird da Englisch gesprochen.
Sehr viel, ja. Das ist mir jetzt letztens auch aufgefallen.
Ja. Das war in den 80ern noch gar nicht. Aber hier wird echt viel Englisch gesprochen. Du hast ja auch im Podcast viele Leute interviewt, die aus ganz anderen Ecken kommen.
Mhm.
Und auch denen allen hilft es natürlich, wenn da die Untertitel dabei sind, wie wenn du eine Serie im Original guckst und dir Untertitel da mit dazu machst. Und im Prinzip dolmetsche ich nicht nur für die Leute, die nicht gut hören können, sondern ich dolmetsche auch für die Leute, die was zu sagen haben. Genau. Denn wenn ich mich wohin stelle und was sage, will ich ja auch, verstanden dass das irgendwo werden. Ankommt und dass ich verstanden werde. Also das ist schon so ein Teilhabe ist ein beidseitiges Thema.
Was ich aber abschließend vielleicht einfach noch wissen möchte, als Fun Fact, wie schnell schreibst du denn? Also ich meine, wenn man den Schreibmaschinenkurs früher, meine Mutter hat das echt noch gut gelernt als Schreibmaschinenkurs und ich habe mich da mit dran gesetzt und habe versucht so, ne, ich tippe jetzt mal auf den Tisch. Wie schnell bist du denn?
Ich weiß es nicht, ich habe es lange nicht mehr gemessen.
Aber du bist schnell wahrscheinlich.
Also lass mich nichts Falsches sagen. Als ich die Ausbildung gemacht habe, war, glaube ich, die Sekretärinnenausbildung 280 Anschläge pro Minute.
Ja.
Wir hatten 300 als Einstellung.
Nein.
Also das überhaupt richtig für die schnell. Zulassung.
Ja.
Und für die staatliche Prüfung, die ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich auf 600 pro Minute trainiert.
Das ist ja richtig schnell.
Das ist schon ziemlich schnell.
Wow. Na, komm, das ist nicht nur richtig schnell, das ist super schnell.
Ja, wobei dann auch echt fragen muss, also A, irgendwann ist die Grenze, wenn du drüber gehst, dann bist du mit der Maske und dem Diktieren besser dabei. Mhm. Und die nächste Frage ist, wie viel kann jemand eigentlich am Stück lesen?
Ja.
Und wie viel will jemand am Stück lesen? Und in den Situationen, wo ich dolmetsche, in der Weiterbildung, da hast du dann noch eine PowerPoint, dann hast du ein Material, dann hast du jemanden, der vorne steht und redet und auch noch zeigt und gestikuliert, dann willst du noch was aufschreiben. Diese Menge an Text, der dann da vorbeirauscht, ist auch manchmal gar nicht hilfreich.
Ja, ja.
Und dieses Schauen nach möglichst wortwörtlich mit jedem Ä und Ö und allem und alles muss da sein, ist manchmal gar nicht so hilfreich wie verstehen, was gesagt wird und es so umformulieren, dass es gut lesbar und etwas knapper dasteht.
Ja.
Insofern messe ich nicht regelmäßig.
Aber trotzdem, aber ist ja.
Und es ist wie ein Rausch. Also manchmal ist es wirklich, man spricht ja so bei Leuten, die Computerspiele spielen, von so einem Flow, wo Tunnel. Du auf einmal eins wirst mit dem Ding und das sind die besten Einsätze. Wir wechseln so nach 15 Minuten immer. Mhm. Und manchmal sitze ich wirklich da, wechsel ein, fange an zu schreiben und dann tippt mich jemand an und will einwechseln. Und ich denke, das war doch maximal eine Minute. Und dann sind 15 Minuten durch und es war einfach nur
von den Ohren rein, durch den Kopf.
Finger raus und die Finger treffen alle Tasten und der Rhythmus passt und die Kürzel erinnern alle und das ist richtig, richtig schön.
Ja. Ja, also kannst du den Beruf empfehlen, ja?
Ich kann den Beruf nur empfehlen.
Vielleicht sollten mehr Schriftdolmetschen. Ja, ich danke dir, dass wir heute sprechen konnten, dass du das alles mitgebracht hast, dass ich mir das alles einmal angucken konnte, dass wir so eine schöne Zeit hatten. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen deine Hilfe noch in Anspruch nehmen können und dass du ganz viel noch für dich neue Dinge lernen kannst und in viele neue Sachen reinschnuppern kannst. Denn ich glaube, das macht dir auch Spaß.
Das macht super Spaß. Ich danke dir sehr.
Ja, danke, dass du heute mit mir gesprochen hast, Anja. Anja Rau. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Du willst mehr hören? Dann klicke auf www.siegener-zeitung.de/podcast. Dort findest du alle weiteren Folgen von unserem Podcast Stadtleben und andere Angebote.